Gott, ich danke dir dafür, dass du für uns wirklich an diesem Kreuz gestorben bist. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns das nochmal bewusst machst, auch jetzt irgendwie, wenn wir einfach nochmal über diese Osterzeit nachdenken, wenn wir jetzt einfach was hören. Herr, ich wünsche mir, dass du uns inspirierst, dass du mich jetzt inspirierst und dass du ja einfach unser Herz ausschließt, dass Worte hineingelangen können und ja, dass es einfach was passiert in uns, Herr. Ich wünsche mir, dass es jetzt nicht irgendwie bei Worten bleibt, sondern dass es ja irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass es Wurzeln schlagen kann und dass irgendwas passieren kann in uns, Herr. Und ich bitte dich jetzt für diese Zeit, dass du echt hier bist und dass du das einfach sagst und das einfach wirklich so auch in den Ohren ankommen lässt, was dir wichtig ist. Amen. Okay. Auch dieses Jahr ist wieder Ostern, haben einige von euch sicherlich schon festgestellt. Jawohl. Und einige von euch freuen sich sicherlich, also mir geht es vor allem so, dass man so ein verlängertes Wochenende hat und so einen Freitag und noch so einen Montag, wo man nicht auf Arbeit muss und dann kann man noch einen Tag Urlaub anhängen und dann ist es schon fast wie eine Woche frei. Die anderen freuen sich vielleicht, weil irgendwie die Fastenzeit gerade vorbei ist, also jetzt vorbei geht, also alle, die jetzt schon durchschniefen und sagen, jawohl, heute Abend, nein, erst morgen, kann die Schokolade oder das Bier oder was weiß ich aus dem Schrank geholt werden, was ihr auch immer gefastet habt. Und ich wünsche mir irgendwie, dass trotz aller Freuden, die wir irgendwie so mit Ostern verbinden und jetzt an diesem Wochenende irgendwie in unserem Leben verbinden, dass wir halt dieses Geschehnis von Ostern nicht aus den Augen verlieren. Ich saß gestern irgendwie ganz oft so auf dem Sofa und habe so drüber nachgedacht, na, irgendwie ist heute frei und es ist aber auch Karfreitag. Also das ist irgendwie, war so ein komisches Gefühl, wo ich nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt mit diesem Tag? Also was... Ich habe das Sarah dann auch gefragt, habe gesagt, irgendwie ist das ein komischer Tag irgendwie so. Man ist den ganzen Tag zu Hause und man weiß nicht so richtig, was denkt man, was tut man. Und es war für mich ganz gut, dass ich so die Gedanken hatte, dass ich einfach so mal drüber nachdenken konnte. Ja, irgendwie nicht, ich mache mit der Familie einen schönen Ausflug und mit der Fahrräder irgendwo an den Deich, das Wetter war eh schlecht. Sondern, dass man halt wirklich mal diese Zeit hatte, drüber nachzudenken, Mensch, es ist Ostern, es ist Karfreitag und was ist da eigentlich passiert? Und ich denke, spätestens seitdem es diesen Film The Passion gibt, hat jeder von uns so vor Augen, was wirklich an diesem Karfreitag und an diesem Ostern passiert ist. Wir haben, glaube ich, vor Augen, was Menschen mit unserem Herrn Jesus Christus gemacht haben und was er so an körperlichen und seelischen Schmerzen dort an dieser Zeit dort einfach erlitten hat. Und genau deswegen möchte ich heute nicht explizit nur darüber sprechen, was irgendwie Jesus an diesem Kreuz erlitten hat, sondern ich möchte über was reden, was mir irgendwie die Woche bewusst geworden ist und wo ich für mich so ein Aha-Erlebnis hatte, also sowas, was ich bis jetzt zu Ostern noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, wenn ich das so gelesen habe. Ihr wisst ja, gestern Abend haben wir gemeinsam Abendmahl als Gemeinde gefeiert, wir hatten ja so eine kleine Tafel stehen, haben was miteinander gegessen und haben dann anschließend Abendmahl gefeiert und dann noch Lobpreis gehabt. Und ich habe es gestern schon mal gesagt, wir feiern ja Abendmahl so, weil Jesus zu uns gesagt hat, tut das an das Gedächtnis, an mein Gedächtnis, tut das so auf dieses Abendmahl zurückführen, was Jesus mit seinen Jüngern hatte, bevor diese krasse Zeit für ihn quasi losging. Und wir sollen es, aufgrund dieses Gedächtnisses sollen wir Abendmahl miteinander feiern. Wie gesagt, dieses Abendmahl geht auf die Zeit mit seinen Jüngern zurück, auf diese letzte Zeit. Ich habe mir das nochmal versucht, so bildlich vorzustellen, wie die irgendwie in so einem Kämmerchen, ist irgendwie, keine Ahnung, auf dem Dachboden sitzen und irgendwie haben vielleicht die Jünger auch schon gefühlt, irgendwas ist halt anders wie sonst. Jesus ist vielleicht etwas bedrückter, wie er sonst war und es ist alles irgendwie, die Stimmung ist nicht so richtig irgendwie zum Feiern zumute, sondern irgendwie liegt da was vor der Tür, was irgendwie anders ist, was irgendwie komisch ist. Und irgendwie beneide ich auch die Jünger ein Stück weit, weil die hatten irgendwie die Chance, mit diesem Jesus zusammen am Tisch zu sitzen. Also nicht nur an diesem Abend, sondern die hatten auch die Chance, irgendwie eine Zeit vorher mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen, den irgendwie zu beobachten und zu gucken, was da so tut und Fragen zu stellen. Es wäre manchmal cool, wenn man das jetzt noch könnte, wenn man so ganz direkt, Jesus steht jetzt hier und ich sage so, Mensch, was ist das, was hier gerade passiert? Warum fühle ich das so oder warum machst du das so? Manchmal ist man da wirklich ein bisschen neidisch. Und die Jünger haben echt so all seine Worte gehört und die haben gesehen, wie er krasse Wunder getan hat. Also es war nicht irgendwie so, dass die bloß mitgelaufen sind und irgendwie die ganze Zeit gedacht haben, Mensch, jetzt könnt ihr mal Pause machen. Sondern die haben dort echt krasse Sachen erlebt. Also irgendwie standen dort teilweise manchmal tausende Menschen und Jesus sagt dann mal so salopp zu seinen Jüngern, Mensch, wir müssten denen auch was zu essen geben, das war ein harter Tag für die, und die Jünger gucken vielleicht so in ihre Taschen und ihre Beutel, die sie mit haben, und sehen dort noch so einen kleinen Brotkrumen und denken, gut, ja, ich hätte was für mich, aber für so viele Menschen haben wir nichts, und Jesus, ist es ein leichtes irgendwie Brot zu vermehren und Fische zu vermehren und die Leute satt zu machen, oder sie erleben, wie Menschen irgendwie krank, manche können gar nicht mehr laufen, irgendwie zu Jesus gebracht werden. Jesus berührt sie, Jesus vergibt ihnen ihre Sünden und spricht ihnen Heilung zu. Die Menschen stehen auf und leben ein ganz normales Leben. Manchmal schade, dass wir das jetzt so wenig erleben irgendwie, dass wir dann manchmal nicht so, dass in unserer Gemeinde irgendwie jede Woche jemand gesund wird oder sowas. Wäre ja cool, wenn das so wäre, dann könnte man so wirklich nochmal wahrhaftig merken irgendwie, jawohl, Jesus ist lebendig und es passiert was. Die Jünger haben das auf jeden Fall alles erlebt in dieser Zeit mit Jesus. Die haben die krassesten Dinge erlebt, und ich glaube, das hat die aus die Schuhe gehoben. Also es waren irgendwie Fischer oder was die immer die vorher gemacht haben. Also die waren nicht irgendwie schon so als Wunderheiler tätig und es war ganz normal, dass jetzt einfach ein anderer Typ das gemacht hat, sondern das war ein komplett neues Leben, was die dort mit diesem Jesus gelebt haben. Und die haben das alles erlebt. Und die konnten die ganze Zeit irgendwie erleben, dass dieser Mann, dieser Jesus, eine extrem krasse Beziehung zu seinem Vater hatte. Die wussten ja schon irgendwie, was Gott ist, also die haben ja schon an Gott geglaubt, sicherlich, und haben oder von Gott gehört, und jetzt haben sie halt so einen Jesus kennengelernt, der sagt, das ist mein Vater, und haben irgendwie erleben können, Mensch, das ist nicht nur einfach so, wie wir das vielleicht kennen, dass da mit Gott redet, sondern das ist was Intensives. So wie der mit Gott lebt und redet und was da mit Gott so tut, das ist anders, wie das, was wir bis jetzt irgendwie erlebt haben. Wenn wir uns jedoch mal die Mühe machen, und ich habe mir die Mühe mal gemacht, so viel Mühe ist es gar nicht, weil so viel Text ist es gar nicht so diese letzte Zeit, aber wenn man durch die verschiedenen Evangelien, wir wissen ja, unsere Bibel hat irgendwie so verschiedene Bücher, die ein Stück weit das Gleiche beschreiben, aber aus anderen Blickwinkeln, und wenn wir uns mal die verschiedenen Evangelien so zu diesem Ende, zu diesem Abendmahl und zu dieser letzten Zeit mit seinen Jüngern durchlesen, dann entdecken wir, glaube ich, so die ein oder anderen Dinge, die uns irgendwie daran zweifeln lassen, an dieser schönen, heilen Welt, die wir uns jetzt so vorstellen. Wenn wir zum Beispiel ins Johannesevangelium gehen, dort lesen wir, dass die Jünger quasi so vor Jesus stehen und sagen, Mensch Jesus, jetzt wo du uns das erklärt hast, dass du zum Vater zurückgehst und dass du für unsere Sünden stirbst, jetzt können wir das alles glauben, und wir haben so viel gesehen und jetzt können wir das alles glauben, was du uns gesagt hast. Und wisst ihr, was Jesus ganz trocken und kurz darauf antwortet? Das lesen wir im Johannes 16, Vers 31, 32. Jetzt glaubt ihr, sagte Jesus, seht, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Das klingt nicht irgendwie wie Friede, Freude, Eierkuchen, und alle haben irgendwie begriffen, was Jesus gemacht hat und für was Jesus stand, sondern Jesus, das ist fast wie eine verbale Ohrfeige, was er dort seinen Jüngern als Antwort darauf gibt, dass sie so vor ihm stehen und so geifern und sagen, Mensch, jetzt haben wir es begriffen, was du uns sagen wolltest. Wenn wir in die Geschichtserzählung von Lukas gucken, entdecken wir, dass die Jünger gerade miteinander Abendmahl gefeiert haben, Jesus das Brot gebrochen hat und den Wein ausgeschenkt hat und dass er ihnen das alles erklärt hat, so wie wir das gestern auch erlebt haben. Und Jesus erzählt seinen Jüngern kurz und knapp, einer von euch, der jetzt hier sitzt, wird mich verraten. Vorher war noch irgendwie so Besinnlichkeit, Jesus hat mit jedem irgendwie so Kontakt gehabt, und dann sagt er diesen Satz, einer von euch wird mich verraten. Und was machen die Jünger? Die gucken nicht irgendwie auf den Boden und sagen, oh ja, du hast recht. Sondern die fangen an, lesen wir im Lukas, drüber zu diskutieren, wer denn der Größte von diesen Jüngern ist. Die sitzen dort und irgendwie, na, ich keinesfalls, weil ich liebe diesen Jesus so sehr, ich habe das und das erlebt und ich habe das und das für ihn gemacht. Petrus zum Beispiel springt wahrscheinlich auf und sagt, Mensch Jesus, für dich, da würde ich sterben. Ich würde alles geben. Ich bin niemals der dich verraten wird. Wie muss ich Jesus dabei gefühlt haben? In dieser Situation. Er wusste ja, was irgendwie passiert. Er wusste irgendwie, dass tatsächlich einer von denen ihn verraten wird. Er wusste auch, dass dieses Versprechen von Petrus nicht unbedingt lang hält irgendwie, dass er für Jesus tatsächlich sogar sterben würde. Er sieht irgendwie, wie seine Jünger sich streiten und einer irgendwie besser wie der andere sein will und ihm damit irgendwas beweisen wollen. Hat er, glaube ich, in dem Moment, hätten wir, wenn ich jetzt zu Jesus wäre, hätte ich irgendwie in dem Moment gemerkt, Mensch, ich habe jetzt den Leuten 2 oder länger Jahre gepredigt und die haben alles miterlebt und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben nichts davon verstanden. Die haben aber auch gar nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe. Irgendwie an diesen paar Stellen kurz vor Jesu Tod haben sie nochmal gezeigt, was tatsächlich in ihrem Herzen, in ihrem Kopf drin ist. Und wenn ich jetzt Jesus wäre, dann würde ich mir noch vorstellen, Mensch, wisst ihr, die haben 2 Jahre oder länger immer an meiner Seite sind die gelaufen, die waren immer mit dabei. Was ist denn mit den Menschen, denen ich nur ganz kurz begegnen konnte, die irgendwie unter diesen Tausenden war, wo er gepredigt hat? Wie viel ist denn da hängen geblieben von dem, was er gesagt hat? Es kommt nun zu dieser Geschichte, die wir lesen, zu diesem Ende von Jesus, was wir lesen. Es passiert, wie gesagt, dass er von seinen Jüngern verraten wird, von einem seiner Jünger verraten wird. Es passiert, dass er unschuldig angeklagt wird. Und ich glaube, das war nicht unbedingt ein fairer Prozess, wo er irgendwie, er hätte sich sicherlich äußern können, aber wusste ganz genau irgendwie, ich kann jetzt sagen, was ich möchte. Das Einzige, was vielleicht die Leute irgendwie beruhigen könnte, wäre, wenn ich sage, ich habe die letzten Jahre irgendwie Mist erzählt. Das war alles Quatsch. Und er wurde zum Tode verurteilt und wurde gekreuzigt. Und tatsächlich liest man in dieser Zeit der Anklage und dieser schweren Zeit von Jesus relativ wenig von seinen Jüngern. Man liest irgendwie nicht, dass sie dort standen und geweint haben und irgendwie gekämpft haben oder ihn versucht haben, dort irgendwie rauszuholen, sondern es ist tatsächlich das eingetreten, dass 10 von diesen Jüngern sich verkrochen haben. Dass sie Angst hatten und dass sie dort nicht sein wollten. Dass sie einfach nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Total verunsichert waren. Ich meine, das ist sicherlich auch verständlich, aber Jesus hat so viel darauf vorbereitet, hat alles erzählt, was irgendwie passieren wird. Und genau das ist auch passiert. Sie haben sich zurückgezogen. Da kann man sogar diesem Petrus noch auf die Schulter klopfen, dass er dich gewagt hat, irgendwie bei der Verurteilung live dabei zu sein. Wir lesen irgendwie, dass es so in einem Vorhof, also dieser Palast oder dieses dort, wo quasi Jesus angeklagt wurde, das war nochmal durch einen Vorhof quasi abgegrenzt und Petrus hat sich dort durch Beziehungen, durfte er durch dieses erste Tor hindurch und durfte quasi mit dabei sein und schon am Tor wurde er erkannt und zu ihm wurde gesagt, Mensch, du warst doch also einer, der mit Jesus unterwegs war und was hat er gemacht? Vielleicht sogar so eine Notlüge, die wir in dem Moment auch machen würden, weil ich wäre irgendwie zu Jesus und will das beobachten. Er sagt, nee, ich kenne diesen Jesus nicht, du musst mich verwechseln. Er geht weiter, stellt sich drinnen an das Feuer, was sie gemacht hatten, weil es kühl war und die Verhandlung Jesu ist irgendwie in vollem Gange und die Leute sagen, Mensch, hier, da war doch auch dabei. Und er sagt wieder, nein, ich kenne diesen Jesus nicht, was wollt ihr von mir? Und dann kommt noch eine Frau und sagt, Mensch, du warst doch dabei, ich erkenne dich doch. Nein, ich war nicht dabei. Und dann kräht der Hahn. So viel zum Thema, ich gehe für Jesus, ich gehe für dich bis in den Tod. Auch er hat Jesus im Endeffekt, wenn wir es so betrachten, im Stich gelassen. Jesus hat alles investiert, was er konnte in dieser Zeit und hat noch nicht mal bei seinen Jüngern irgendwie so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so scheint's. Sie fallen zusammen irgendwie wie ein Kartenhaus und stehen nicht irgendwie beieinander. Es ist irgendwie, was mich in diesen Gedanken irgendwie ein Stück gerettet hat, ist das, was Jesus zuvor irgendwie sagt. Man merkt irgendwie, dass Jesus nicht so gedacht hat, wie es vielleicht offensichtlich jetzt irgendwie auf dem Tisch lag. Also wenn man die Situation betrachtet, dann kommt man einfach zu dem Schluss, Mensch, die Jünger sind verschwunden, der eine verleugnet, der andere verrät ihn, alles irgendwie Mist gelaufen. Und Jesus sagt im Johannes 17, Vers 7 bis 8, Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Das sagt Jesus über seine Jünger. Das sagt Jesus über seine Jünger zu Gott. Also man muss mal ehrlich sagen, auf der Hand lag es in dem Moment nicht. Er konnte jetzt nicht irgendwie, dass die dort stehen und sagen, so, also den Jüngern ins Gesicht sagen, das wäre, glaube ich, schwierig geworden, weil die haben in dem Moment echt versagt. Aber Jesus hat einen Blick gehabt, der über diese Zeit hinausging. Und Jesus wusste ganz genau, im ersten Moment werden sie sicherlich scheitern, aber was aus diesen Jüngern, was aus diesen Leuten, die an meiner Seite waren, entstehen wird, das wird ein Vorbild für tausende Menschen. Und so ist es ja Gott sei Dank auch gekommen. Die Welt ist überflutet worden mit der Botschaft von Jesus. Es wurden Gemeinden gegründet und letztendlich sind diese paar Jünger, die paar Hanseln dort, die irgendwie mit Jesus unterwegs waren, sind der Grund dafür, dass wir heute die Bibel lesen können in der Gemeinde und dass wir uns als Gemeinde treffen können und dass wir Gemeinde bauen können. Ich habe mich nur gefragt irgendwie, weil das so komisch war irgendwie, dass so viel Enttäuschung irgendwie in dieser letzten Zeit irgendwie steckt und Jesus aber so viel Mut hineinspricht und Jesus so gut redet und irgendwie, ich meine, da hat er Schiss sicherlich davor vor dem, was passiert und trotzdem hat er nicht irgendwie, wie wir es machen würden, eingeknickt und gesagt, Mensch, alles ist Mist, dann, wenn es noch schon vorbei wäre, sondern er hat nach vorn geschaut und er hat irgendwie gemerkt oder gesagt, dass alles gut wird und dass es wirklich groß wird, was daraus entstehen wird. Und ich habe mich so gefragt, was können wir daraus lernen? Ich meine, alle Geschichten der Bibel und alles, was in der Bibel irgendwie passiert, da versuche ich mir immer die Frage zu stellen, was ist es für mich? Was kann ich dort rausnehmen? Und ich habe mal heute so zwei Punkte mitgebracht, vielleicht sind es für euch ja andere Punkte, aber die mir so wichtig geworden sind. Der erste Punkt, Gottes Weg mit uns ist dunkel, das Ziel ist aber hell. Und ich glaube, das ist sowas, was jeder von uns irgendwie live anpacken kann. Es gibt in jedem Leben von euch Herausforderungen. Kein Leben ist irgendwie frei davon, kein Leben ist irgendwie so, dass alles läuft, sondern es gibt so Punkte, Herausforderungen sind ja nicht unbedingt schlecht, sondern aber es gibt so Punkte, wo man merken, Mensch, hier muss ich richtig anpacken, damit ich dort irgendwie am Ende das schaffe. Und dann gibt es vielleicht sogar noch, wir haben es vorhin gehört, prophetische Worte irgendwie, die einem gesagt werden, die so krass klingen und die irgendwie sicherlich toll sind, dass wir die gehört haben von Menschen, denen wir vertrauen, wenn wir das an unser Leben aufnehmen. Aber dann sind es trotzdem irgendwie so Ziele und so Herausforderungen, wo ich denke, Mensch, oh, ich kann ich doch nicht schaffen. Es war cool, dass vielleicht der Mensch so über mich denkt oder dass Gott ihm denn sowas sagt, aber vielleicht war ich der Falsche irgendwie, vielleicht war jemand anders gemeint. Ich glaube, den Jüngern ging es genauso. Ich habe mir das irgendwie so, die Jünger waren voll gepumpt irgendwie mit positiven Dingen, die Jesus ihnen gesagt hat, was alles passieren wird und ich glaube nicht, dass die dran geglaubt haben im ersten Moment. Ich glaube nicht, dass die dort standen und gesagt haben, jawohl, morgen geht's los. Sondern die haben genauso gezweifelt, wie wir zweifeln, wenn Leute zu uns kommen und sagen, Mensch, hier, eure Ehe, ihr werdet Grillparty machen und da stehen ganz viele Leute und die werden irgendwie eine Heimat haben, wo sie einfach was passiert, wo wir es einfach merken können, was Gemeinschaft ist. Oder macht euch keine Sorgen um irgendwie eine Wohnung. Zwar jetzt keine Kohle irgendwie in der Hand, aber Gott sagt, macht euch keine Sorge, ich gebe euch das, was ihr braucht. Das klingt alles gut, aber das wirklich zu leben und sich keine Sorgen zu machen, das ist doch das Schwere. Ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte lernen können, dass es nicht einfach ist, irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein, dass es auch nicht einfach ist, von Gott irgendwie gesagt zu bekommen, was in unserem Leben passiert, aber dass wir an Jesus lernen können, dass es selbst in ausweglosen Situationen, wenn Situationen, wo irgendwie alle wegrennen, wo alle sagen, nee, das kann ich nicht, das halte ich nicht aus, da habe ich keine Kraft dafür, ich habe irgendwie Angst, mein eigenes Leben zu verlieren, ich will mein eigenes Schaf ins Trockene bringen, dass Gottes Ziel, was in unser Leben hineinspricht, erreicht werden kann. Dass es zwar manchmal der Weg echt dunkel aussieht und dass ihr vielleicht jetzt noch nicht wisst, wo irgendwie der Grillplatz ist oder wo die Kohle herkommt, aber dass das Ziel, das, was am Ende dort mal steht, das ist das, dass Jesus das möglich machen kann. Dass das tatsächlich passiert, dass es passiert, dass wir wirklich ohne diese Ängste leben können. Und dass wir wirklich nach vorn gucken können und sagen können, Gott, ich glaube daran, dass es gut wird. Und Jesus hatte auch keine andere Chance, da musste nach vorn gucken und musste dran glauben, ey, die Jünger, die werden es danach raffen und die werden loslaufen und es wird passieren. Es wird irgendwie nicht bei den paar Worten, die ich jetzt hier auf Erden sagen könnte, bleiben, sondern die werden das weitersagen und die werden das wie ein Strohfeuer über diese Welt verbreiten. Und das Ziel ist extrem hell geworden, weil wir könnten erleben, oder wir können es nachlesen in der Apostelgeschichte, dass dort echt wahnsinnig gute Sachen passiert sind. Der zweite Punkt, den ich irgendwie so rausgepickt habe, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass es mir sagen will, lass dich von Gott verändern und folge ihm nach. Die Jünger standen wohl in ihrem Leben als Gemeindegründer und Verbreiter der Botschaft von Jesus immer wieder so vor einer Entscheidung, Mensch, vielleicht ist es doch Quatsch, vielleicht muss ich umkehren irgendwie. Mein Leben ist deswegen nicht einfacher geworden. Irgendwie sind die in Städte gekommen und sind nicht begrüßt worden mit, Mensch, jetzt kommen die Helden von Jesus und die erzählen uns eine coole Story, sondern die sind begrüßt worden mit Steinen, dass sie Verbot gekriegt haben, sind ins Gefängnis gesteckt worden. Also der Weg war nicht unbedingt leicht oder so. Das war nicht so, dass man gemerkt hat, Mensch, hier ist Jesus schon mal vorne weggelaufen und hat irgendwie die Leute darauf vorbereitet, sondern man hatte immer das Gefühl, als wären sie auf dem falschen Dampfer. Und wir lesen, wie gesagt, in der Apostelgeschichte, dass die Jünger nicht umgedreht sind, sondern dass die einfach so viel Heiligen Geist in sich hatten, so viel Gott in sich hatten, dass die in jeder Situation, die sie dort erlebt haben, stehen bleiben konnten und ihren Rücken gerade machen konnten. Die waren im Gefängnis, wir lesen es, und haben nicht irgendwie rein menschlich gesehen, ihren Kopf in den Sand gesteckt und gesagt haben, Gott, Mensch, alles scheiße, ich wollte hier von dir eine Story erzählen, und irgendwie ist dabei nichts rausgekommen, wir dürfen nicht mehr reden, sondern sie haben nicht, eine Gitarre geschnappt, war leider nicht möglich, aber sie haben Lieder gesungen und haben Gott Lobpreis gemacht, gegeben. Lobpreis für was? Wir haben es vor uns so gehört, für was soll ich Danke sagen? Ich habe gerade Rückenschmerzen, also ich nicht, aber du hattest damals Rückenschmerzen. Was gibt's da an der Danke sagen? Was gibt's irgendwie zum Danken, wenn ich in einem Gefängnis sitze, obwohl ich das tun wollte, was Jesus oder was Gott mir einfach so gesagt hat? Interessant ist zu sehen, dass sie sich haben verändern lassen von Gott. Dass sicherlich diese Zweifel da waren, aber dass sie immer wieder Gott in die Situation ihres Lebens reingezogen haben, wo sie gemerkt haben, hier ist gerade Mist. Hier funktioniert es gerade nicht. Sie haben nicht aufgegeben, sondern haben Gott die Dinge hingegeben und haben gesagt, Gott, ich will mit dir gemeinsam daran kämpfen. Vertraust du Gott, dass er in auswegslosen Situationen in deinem Leben Lösungen herbeiführen kann? Dass er dich als Sieger herausgehen lassen kann? Ich glaube, dass es manchmal unter uns Christen so einfach gesagt wird, du musst Gott 100% vertrauen. Als sich Haken dahinter, wäre cool, wenn das so wäre, wenn ich Gott ab heute 100% vertrauen könnte. Ich muss euch sagen, dass ich es nicht schaffe. Dass ich genauso manchmal zweifle und erstmal alle anderen Möglichkeiten ausprobiere, die ich so an eigenen Fähigkeiten habe. Und dann, wenn manchmal gar nicht funktioniert, dann suchst du dann noch einen Christen und sagst irgendwie, jetzt ist alles scheiße, ich habe alles ausprobiert, ich habe gekämpft wie ein Löwe. Nichts ist dabei rausgekommen, können wir nicht mal zusammen beten. Und dann kommt noch dieser Notnagel irgendwie, dass ich Gott versuche, in die Situation zu ziehen. Ich glaube, dass auf dem Weg, irgendwie Gott 100% zu vertrauen, triffst du minimale Entscheidungen. Du triffst so Fallentscheidungen. Jede Situation ist anders, jede Herausforderung ist anders und du triffst in jeder Situation neu die Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und erst wenn du merkst, dass dieses Gottvertrauen was Positives hat und daran muss es auch gemessen werden. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, du hast gerade kein Geld und nichts zu essen, dann ist es schön, sich hinzustellen und zu sagen, Gott, Mensch, ich brauche jetzt was zu essen. Es passiert nicht. Ja, dann muss ich mit Gott darüber reden. Also ich kann von Gott das einfordern. Er sagt irgendwie, er ist unser Versorger. Ja, dann soll er uns auch versorgen, wenn ich ihn darum bitte. Also ich glaube so, das möchte auch Gott, dass wir in diese Erwartung entgegenbringen. Mensch Gott, du hast es gesagt und jetzt geht's los. Ich meine, sicherlich muss man da einen richtigen Ton bei Gott finden, aber erstmal von dieser Einstellung her, wisst ihr? Wir sollen nicht irgendwie blind vertrauen und irgendwie dort sitzen und es wird schon irgendwie werden und alles. Und zum Schluss verhungerst du wahrscheinlich auf deiner Couch. Sondern wir sollen dann auch die Augen aufmachen und das von Gott auch einfordern, dass er in der Situation Hilfe bringt. Und erst wenn wir lernen, dass diese Situationen gelöst werden von Gott und dass was Gutes dabei rauskommt, dann machen wir uns auf den Weg, Gott 100% zu vertrauen. Man sagt immer bei Menschen, dass Vertrauen irgendwie aufgebaut werden muss. Also nicht, wenn jetzt einer hier ganz neu in den Raum kommt und er führt mit dir irgendwie ein Gespräch, weiß ich nicht, was du für ein Typ bist, ob du gleich dein ganzes Leben hinlegst und sagst, so geht's mir, das sind meine Probleme, das sind meine Fehler, hier sind meine Sünden, was sagst du dazu? Oder ob das doch vielleicht so ist, dass du erstmal eine Beziehung aufbaust und dass du erstmal guckst, der Mensch, kann ich dem das überhaupt erzählen oder ist es dann irgendwie in den Bergnachrichten von Ehrenfriedersdorf irgendwie, wie mein Leben aussieht oder erzählt er das irgendwie meinen Kollegen oder geht er dann zu meiner Mutter und sagt, dass ich rauche oder so, keine Ahnung. Was ist das für ein Typ? Und so ist es aber auch bei Gott. Ich kann, glaube ich, Gott erwartet nicht von uns, dass wir blind vertrauen und dass wir uns immer hinsetzen und uns jeden Tag auf den Kopf fallen und sagen, Mensch, 100% vertrauen, 100% vertrauen, 100% vertrauen, sondern Gott möchte sich messbar machen. Und wenn ich die Jünger angucke, die haben Gott versucht zu vertrauen und haben gemerkt, Mensch, da passiert was, wenn ich das tue. Da sind auf einmal Gefängnistüren aufgesprungen, was relativ selten passiert ist wahrscheinlich in der Geschichte. Aber dort ist es möglich gewesen. Und dort sind die krassesten Dinge passiert. Und die sind deswegen passiert, weil sie angefangen haben zu vertrauen. Und trotzdem werden die immer wieder an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, Mensch, es ist schwer. Es ist schwer, trotz dass die Türen vorgestern aufgesprungen sind, ist es gerade jetzt in der Situation schwer, jetzt wieder irgendwie in die Kirche, also in die Synagoge zu gehen und wieder was zu erzählen von Jesus, wenn ich weiß, die kommt gleich wieder und dann wird die Strafe vielleicht härter. Ich wünsche mir, dass wir in diesem Vertrauen auf Gott uns auf den Weg machen und dass wir uns nicht dieses Riesending über den Kopf hängen, ich muss dem Gott 100% vertrauen, nur dann bin ich irgendwie ein toller Christ und dann guckt er mich irgendwie an und dann passiert es auch, dass irgendwie gute Dinge passieren, sondern ich wünsche mir, dass wir Situation für Situation in unserem Leben betrachten und anfangen, dort wirklich Gott mit hineinzuholen. Und ich glaube, jeder von euch hat Herausforderungen, hat Probleme, hat Nöte. Wäre cool, wenn ihr es nicht habt, aber ich glaube schon, dass es existiert. Und dann vielleicht mal anzufangen, Mensch, als allererstes mal Gott das hinzulegen und Gott zu sagen, pass auf, ich habe jetzt gerade keinen Job. Ich könnte jetzt anfangen, irgendwie 1000 Leute anzurufen oder 500 Bewerbungen zu schreiben, was ja erstmal nicht falsch ist, weil ich will ja einen neuen Job haben. Aber Gott, ich gebe dir erstmal so 3 Tage Zeit. Ich leg dir das Problem hin, du hast irgendwie gesagt, du versorgst mich. Ich möchte es erleben. Ich möchte erleben, dass du versorgst. Zeig mir irgendwie, dass ich nicht 500.000 Blatt ausdrucken muss und irgendwie Briefmarken verschwenden muss und irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal mit dieser Enttäuschung leben muss, wenn was zurückkommt, ein Nein draufsteht, sondern zeig mir, wo ich die richtige Bewerbung hinschicken soll. Und ich glaube, so gibt es zig Situationen, wo wir anfangen können, kleine Schritte zu gehen und zu erleben, dass Gott gut ist. Und das wird uns Mut machen, mehr und mehr und mehr und mehr ihm zu vertrauen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich so diese Geschichte von Ostern lese, dass Jesus einen anderen Blick hatte, wie ich ihn gehabt hätte, wenn ich in seinem Körper gesteckt hätte. Ich bin froh, dass es ihm nicht den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wo er gemerkt hat, ey, meine Jünger sind die, die mich zum Schluss am meisten enttäuschen. Und ich bin froh, dass er nicht irgendwie gedacht hat, eigentlich lohnt es sich nicht, für die Menschen ans Kreuz zu gehen und irgendwie das alles zu erleiden. Weil die werden immer wieder enttäuschen und die werden immer wieder das tun, was ich eigentlich gesagt habe, was sie nicht tun sollen. Ich bin froh, dass er gewusst hat, dass irgendwie 2000 Jahre nach ihm Christen in Ehrenfriedersdorf sitzen im Herzstück und irgendwas von Gott hören und sich verändern lassen wollen. Ich bin froh, dass er gewusst hat, dass irgendwie der Weg weitergeht und dass was Riesiges daraus entsteht. Ich wünsche mir irgendwie, dass wir daraus nehmen, ich weiß, dass wir sicherlich nicht alle Gottes Sohn sind, sind wir eigentlich. Wir sind Gottes Kinder, also du bist Tochter oder Sohn, also du musst jetzt als Frau dich nicht als Sohn fühlen. Und irgendwie, wenn ich Kind von einem Gott bin, wenn ich an den Gott glaube, der irgendwie sagt, ich bin Vater, ey, dann ist das was Krasses. Dann ist es nicht irgendwie ein Gott, der irgendwie Herrscher ist, wo ich was beweisen muss, sondern ist es ein Gott, wo ich mein Herz hingeben kann und sagen kann, Gott, weißt du, ich habe Zweifel und ich habe irgendwie Ängste, hier ist mein Herz, dann mach du, dass es anders wird. Ich will dir ja vertrauen, aber dummerweise sitzt du nicht mit mir am Abendbrotstisch so richtig live und in Farbe, wo ich dich irgendwie ausfragen kann und wo ich irgendwie sagen kann, Mensch, lass mal irgendwie eine Umarmung, dass ich mich wieder gut fühle. Sondern irgendwie passiert es halt in Sachen wie Lobpreis, in Sachen wie Gebet, was irgendwie anders ist, wie das, was so in unserem normalen Leben passiert. Aber es ist, denke ich, eine Sache, auf die hat sich Jesus extrem gefreut. Auf die hat sich Jesus gefreut, wieder irgendwie bei seinem Vater sein zu können, diese Nähe wieder ganz speziell haben zu können. Und das Coole ist, wirklich diesen Blick zu haben, dass das Ziel in Helligkeit liegt und dass das Ziel, was Gott in uns hineinlegt, in diese Gemeinde legt, in dein Leben, durch Prophetien, durch Menschen, die das dir irgendwie vielleicht sagen oder durch Gefühle, die du selbst in dir hast, diese Ziele sind erreichbar und es sind keine Hirngespinste. Jeder hätte damals zu Jesus gesagt, ey, das ist ein Hirngespinst, was du im Kopf hast, was du hier machen willst. Du bist einer, das sind Millionen, die du irgendwie begeistern willst, von dir selbst und von Gott. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, das soll uns Mut machen, nach vorn zu gucken und Mut machen, nicht in Situationen gebunden irgendwie den Kopf zu senken und uns prügeln zu lassen, sondern wirklich unseren Kopf wieder zu heben und zu sagen, Mensch Gott, du hast es versprochen, dann bewirk du es bitte auch. Ich will dir vertrauen, Gott, zeig mir, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir mehr davon in unser Leben hineinlassen, dass wir Gott wirklich herausfordern, dann werden auch Dinge passieren. Aber wenn wir an unserer Couch sitzen und sagen, erstmal gucken, nee, habe ich Angst, mache ich lieber nicht, dann wird Gott nicht mit irgendeinem Geröll irgendwie in dein Leben brechen und sagen, jetzt machen wir alles anders, jetzt hauen wir alles über Bord wie vorher und jetzt zeige ich dir mal, wie gut ich bin. Naja, Gott möchte, dass du den Schritt auf ihn zumachst und dass du sagst, Mensch Gott, ich kann nicht mehr, ich will mit dir zusammen. Oder ich will das in meinem Leben einfach sehen, was du in meinem Leben siehst. Und Gott, ich möchte es erreichen. Ich möchte irgendwie nicht von dieser Welt gehen und sagen, Mensch, gab übelst coole Prophetien von meinem Leben, übelst coole Ziele, die Menschen gesagt haben. Und ich habe übelst viel coole Sachen gespürt, aber ich habe leider nichts davon erreicht, Gott. Ich habe nichts erlebt. Gott, ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du ein verrückter Gott bist, dass du uns immer wieder so Dinge mitteilst für unser Leben, dass du uns immer wieder so ja durch Menschen einfach Prophetien in unser Leben sprichst, dass du einfach uns so Dinge im Herzen wichtig machst und dass das manchmal die verrücktesten Sachen sind, die wir uns nicht vorstellen können. Und Gott, ich danke dir, dass dann die Dinge auch noch eintreten können. Dass wir, wenn wir auf dich vertrauen in diesen Punkten, Herr, dass wir merken können, dass du Schritte mit uns gehst und dass du uns ans Ziel führst, auch wenn irgendwie dieser Weg manchmal ja, Ecken und Kanten hat und irgendwie Bereiche hat, wo wir merken, das ist irgendwie vielleicht falsch und das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und da muss ich irgendwie anders leben und muss vielleicht wieder umkehren, vielleicht war das alles Quatsch. Gott, ich danke dir, dass wir an der Geschichte von deinem Sohn sehen können, dass manchmal Dinge völlig anders aussehen und zum Schluss trotzdem was Bahnbrechendes sind, trotzdem ein absolut großes Ziel haben. Danke, dass irgendwie die Jünger erst weglaufen konnten und dann wieder zurückkehren konnten und sich besinnen konnten und zusammen mit deinem Geist wirklich die wichtigen Dinge in diese Welt hinausgetragen haben, so dass wir jetzt hier sitzen und stehen und liegen und was weiß ich können und dein Wort in uns aussagen können, Herr. Ich danke dir dafür, dass das möglich geworden ist und dass wir nicht irgendwie, wäre das nicht irgendwie nur so ein elitärer Kreis, der Jesus mal begegnet ist, irgendwie das konnte, sondern dass es weitergegangen ist und dass es immer weiter geht und dass es auch heute immer noch Menschen gibt, die deinem Ruf folgen und die dein Wort hinaustragen in diese Welt, Herr. Und ich wünsche mir für diese Gemeinde und für jeden Einzelnen hier, dass er aufhört, klein von sich zu denken und irgendwie die Dinge wegzuschieben, sondern dass er anfängt, groß von sich zu denken, weil du ihn groß machst, Herr. Und schenkst, dass wir unsere Scham, unsere Ängste besiegen können und dass wir ja, losmachen können. Ich glaube manchmal, Gott, dass es wirklich so dieser Schritt ist, dass wir unsere Scham besiegen und dass wir anstatt von diesem Stück, wo wir irgendwie Angst haben, irgendwie zu versagen und dass Leute uns irgendwie auslachen, dass wir dort das Vertrauen von dir hineinziehen müssen, Herr. Dass wir uns das von dir einfach schenken lassen müssen, dass es lohnt, dir zu vertrauen, Herr. Und es ist cool, dass du nicht irgendwie erst bis zu einem Status 100% wartest, bis du irgendwie Dinge dann erfüllst, sondern dass wir Step für Step irgendwie Vertrauen sammeln können mit dir. Und Herr, ich wünsche mir, dass das jeder erleben kann in seinem Leben, dass du auch im Kleinen irgendwie Vertrauen bestätigst und dass daraus was Großes wachsen kann. Und es ist irgendwie cool zu erleben, dass es bei den Jüngern genauso war und dass das bei Menschen, die jetzt noch über diese Welt laufen und irgendwie alles für dich geben, Herr, dass das dort genauso angefangen hat, dass sie in einem Kleinen, vielleicht manchmal in einem Satz von einem Menschen, einer Prophetie vertraut haben und extrem große Sachen draus geworden sind und ihr Leben wirklich in Abhängigkeit von dir gekommen ist, Herr. Ich danke dir für das, was am Kreuz passiert ist. Ich danke dir dafür, dass Versöhnung möglich geworden ist, dass unsere Sünden uns nicht mehr auf den Schultern liegen und uns runterziehen und uns unwürdig machen, sondern dass unser Blick gehoben wird und dass wir Anteil an diesem Reich Gottes hier auf Erden haben können. Danke dafür. Amen.
Ich glaube, es sollte noch was ergänzt werden. Es ging mir schon vorhin im Kopf rum, aber ich habe noch mit Gott diskutieren müssen, weil ich nicht nochmal reden wollte. Ich weiß nicht, was ihr für einen Anspruch an euch habt als Christen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch da vielleicht irgendwie so ein Du-musst-Denken habt. Du musst als Christ so und so sein oder du musst als Mutter so und so sein. Du musst das und das machen oder du musst dieses und jenes tun. Und ich merke das bei mir, ich habe das mega extrem. Ich habe für mich so als JG-Leiterin so einen Anspruch, ich muss für jeden da sein und ich muss super Vorbild sein und ich, was weiß ich. Und ich habe das auch als, ich habe das bei so vielen Sachen einfach als Christ, ich muss immer voll Flamme sein, ich muss immer an Gott dranbleiben und ich darf nie zweifeln, ich weiß es nicht, ob das euch auch manchmal so geht. Und in den letzten Monaten habe ich gemerkt, wie mich dieses Denken, dieses einfach so extrem anstrengend, auch diese Gnade von Gott überhaupt nicht annehmen zu können, weil ich mir immer denke, oder weil ich immer renne, weil ich immer denke, ich muss noch irgendwas besser machen. Und ich merke, wie ich in den letzten Monaten das, ja, wie ich einfach nur noch traurig bin, weil ich meine Latte auf, was weiß ich, auf 7 Meter gelegt habe und springen kann ich einen halben Meter. Und ich glaube, das ist echt was, womit wir uns selber total zerstören können. Womit wir auch Gott überhaupt nicht dienen, irgendwie unseren Anspruch zu haben und zu sagen, ich muss jetzt so und so handeln oder ich muss jetzt so und so sein. Und ich wünsche es uns allen, dass wir eben wirklich checken, dass auch die Leute in der Bibel Versager waren und dass auch die nicht all das, was sie erreichen wollten oder wie sie sein wollten, erreicht haben. Und ich wünsche es uns einfach wirklich allen, dass wir da unsere Latte so hochlegen können, dass wir sie wirklich erreichen können. Beziehungsweise, dass wir vielleicht gar keine Latte mehr brauchen und gar nicht mehr denken, ich muss jetzt irgendwie so und so. Sondern, dass wir einfach wirklich frei sein können und sagen können, zuerst hat Gott mich geliebt. Nicht, weil ich irgendwas getan habe oder weil ich irgendwas kann, sondern Gott hat mich zuerst geliebt. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, fällt mir dazu immer, passt irgendwie gleich dazu, aber diese Bibelstelle aus Prediger 3 ist es, 1-8. Alles hat seine Zeit. Und es steht drin, Wein hat seine Zeit. Wein hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Und ich finde, diese Bibelstelle sollte uns eigentlich richtig geduldig mit uns selber machen. Dass es eben einfach manchmal Monate gibt, wo du traurig bist oder wo du einfach nicht weißt, wo du voll schöne Sachen erlebst. Und so geht es mir gerade. Ich erlebe so viele tolle Sachen und ich kann mich einfach nicht freuen. Ich bin einfach nur traurig. Und da können wir einfach nur wirklich sagen, das ist halt gerade so. Es ist vielleicht gerade die Zeit oder es ist gerade die Zeit des Zerstörens oder es ist vielleicht auch die Zeit des Bauens. Aber wir sollten wirklich lernen, auch mit uns geduldig zu sein. Und auch nicht von uns zu erwarten, irgendwie so zu sein wie Jesus. Keine Ahnung, das können wir nicht. Wir werden immer wieder verkacken. Und ja, ich will euch einfach echt, ich wünsche es euch so sehr, dass ihr es lernen könnt, geduldig zu sein und eure Ansprüche einfach ganz, ganz runterzufahren.